dich nicht veränderst, du bist jeden Tag derselbe und jeden Tag genauso würdig all unseres Lobs und all unserer Anbetung. Vater, danke für diese Gelegenheit, heute Morgen dich nochmal anzubeten und zusammen einfach vor dich zu kommen und dich zu erheben, Herr. Halleluja. Vater, lege einfach deinen Geist und dein Wort jetzt auch in unser Herz, Vater, und segne es, begleite es mit deiner Gnade, mit deiner Salbung, Vater. Herr, hilf uns, dass wir wirklich, ja wirklich ganz erfrischt und erneuert nach Hause gehen können. Halleluja. Amen.
Wir wollen weiter in die Anbetung oder in eine Haltung der Anbetung wollen wir heute Morgen nochmal ein Opfer einsammeln. Wir haben gestern gelernt, was ein Opfer ist, dass es ein Glaubensakt ist. Es ist nicht eine Sache, die wir machen dürfen aus Unwillen oder aus Zwang. Man nimmt nicht ein Opfer ein, nur weil es sich so gehört. Und wir machen das immer so und dann, okay, machen wir es halt. Sondern es ist eine Sache, die wir mit einer sehr großen Freude und Hinwendung machen dürfen. Denn Gott sucht erstens mal eine Fröhlichkeit im Geben. Der sucht eine Freiheit von der Bindung zum Mammon. Alle diese Dinge spielen mit. Und dann sagt es, Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei. Das ist, was er will von unseren Opfern. Nicht, dass er uns was aus der Tasche zieht, sondern dass er einen Weg findet, unsere Taschen zu füllen, auf das wir weitergeben und segnen können. Also hört das nochmal an. Denn einen flötischen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Und dann haben wir gelernt, dass Gott aus dem, was wir physisch tun, Ewiges hervorbringt. Das heißt, er hat ausgesteuert und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt aber in Ewigkeit. Der aber Samen gibt in Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. Also das sind die Früchte, die Gerechtigkeit, die hervorkommen, die ihm interessieren. Das ist das Ewige an das Opfer. Also ich ermutige euch heute, die seid genauso ehrlich wie das letzte Mal. Preis dem Herrn, ich möchte euch nur auch Danke sagen. Das sind über 790 Euro zusammengekommen. Stell dir vor, was hörst du in deiner Gemeinde? Danke für das Opfer von letzter Woche von 30,61 Euro. Was ist denn mit euch passiert? Das ist eine, wir sind in einen übernatürlichen Bereich hineingekommen, wo Gott eine Freiheit schenkt. Und ich sage euch, ihr werdet es auch so erfahren, wie Gott es auch verspricht. Also lasst uns heute, mir ist egal, ob viel oder wenig kommt, was mir wichtig ist, ist, dass es ein gesegnetes Opfer ist. Und das ist gesegnet durch unsere Willigkeit, unsere Freiheit zu geben oder nicht zu geben. Also wenn diese Krüge vorbeikommen, sei bitte so frei und gebe nicht. Aber wenn ihr eine Freude dran habt, dann gebe das, was Gott sagt. Sei es 1 Euro oder 1.000. Die Summe ist nicht so maßgeblich, dein Herz ist maßgeblich. Okay? Können wir es so machen in diesem Sinne? Hilfst du uns mit den Krügen? Halleluja, danke, Vater. keine Angst, wenn die Krüge voll sind, dann können wir sie ausleeren und nochmal durchreichen. Gott ist so gut. Halleluja. Also wer war alle hier gestern auf Nacht? Sind einige, die nicht hier waren? Du warst noch nicht da? Waren ein paar andere, die noch nicht da waren gestern? Okay. Gestern haben wir etwas von Gott erlebt, oder? Hat jemand irgendwas von Gott erlebt? Und Herr, wir wollen dir einfach Danke sagen, Vater. Das ist einfach ganz genial und überwältigend und toll, wie du uns begegnest, wie du uns dienst, Herr. Und wir wollen dir Danke sagen und dir alle Ehre geben und allen Lob und Dank. Dir, okay, es sind nur ein paar. Ich habe 4 Leute gezählt, oder? Stimmt das? Kann ich die Hände nochmal sehen, die nicht da waren gestern? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Es ist unmöglich, euch jetzt abzuholen und mitzubringen, dort, wo wir sind, was wir durchgemacht haben. Was wir aber gelernt haben, ist, dass wir einen Königreich haben, der nicht aufhaltsam ist. Der Stein aus dem Berg in Nebukadnezars Traum, der kam nicht mit Menschenhand, wurde aus dem Berg geschnitten, ist runtergekommen, hat diese Statue zerstört, zermalmt, weggeblasen und wuchs, bis es die ganze Erde erfüllte. Fluss aus dem Tempel fing an ganz klein und dann erstmal knöcheltief, dann knietief, dann Lenden und dann musste man durchschwimmen. Unaufhaltsam, hatte Leben in sich, kann nicht aufgehalten werden. Wir stehen auf der Siegerseite. Jesus hat alles bezahlt für uns, Tod, Sünde und Teufel ein für alle Mal besiegt. Er hat für uns Heilung erkauft. All das, was er als Königreich Gottes vorgemacht hatte, gehört uns. Wir sollen darin wandeln. Die Werke, die ich tue, werdet ihr auch tun, und größere Werke, denn ich gehe zum Vater. Das ist unser christlichen Alltag, in Heilung und Befreiung zu wandeln. Wir sollten sogar auf Wasser gehen, Stürme stillen, Wasser in Wein verwandeln und so weiter. Das sind die alltäglichen christlichen Dinge, die Jesus getan hat, bevor er überhaupt ans Kreuz ging. Bevor er wieder auferstanden ist. Dadurch hat er uns erlöst. Und das ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Alles bekannt, Amen? Kennt ihr alles? Alles ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wir sind Menschen geworden, die in einen Reich wandeln. Und wir haben eine Botschaft des Reiches zu verkündigen. Gottes Königreich ist wo? In uns inwendig. Wo du bist, ist Gottes Königreich. Und alle Auswirkungen des Königreiches. Gestern auf Nacht haben wir für Salbung gebetet. Wir haben einfach Hände auf Hände gelegt und haben gesagt, Herr, schenk deine Salbung. Und da ist viel passiert. Davor haben wir für die Kranke gebetet. Das habt ihr alles verpasst. Und ich lege das jetzt einfach im Raum. Wollen wir jetzt die Zeit nehmen, um diese paar zu dienen? Wenn sie es brauchen, wenn jemand eine Heilung braucht, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen? Oder fangen wir doch mit Heilung an. Können wir das machen? Braucht einer von euch eine Heilung? Okay. 2, kommt ihr bitte nach vorne? Könnt ihr mir helfen? Dann beten wir einfach zu dritt. Gottes Königreich, das ist nicht unnormal, das ist nichts, was wir irgendwie aufpumpen müssen oder so. Das ist einfach, wir bitten Gott einfach. Kommt ihr hier nach vorne bitte, dass wir euch hier dienen dürfen. Okay, wir wollen keine blamieren oder sowas, aber das, okay. Fangen wir mit dir an?
Ja.
Wie heißt du?
Charlotte.
Okay, ich schalte das aus, okay, den Mikro. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir und ich nehme das einfach weiter. Das, was der Bernhard mitgeteilt hat, passt astrein, absolut haargenau in dem Fluss, was ich auch vom Herrn empfangen habe. Das hatte ich nicht so empfangen, aber das hat mich sofort überführt. Ich habe Buße getan, tu Buße, werde Buße tun, werde mich von ihm leiten lassen, vom Herrn. Halleluja. Es geht heute um unsere Berufung und ich werde mich kurz fassen, denn ich denke, der Hauptteil der Predigt ist alles schon geschehen. Aber ich möchte, dass wir aus der Schrift heraus unsere Berufung erkennen. Und es ist in Jesaja 61 zu finden. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, was wir jetzt auch gerade getan haben für unseren Partner, die wir selber in eine Gebundenheit gefesselt haben, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Ledig bedeutet nicht unverheiratet in diesem Sinne. Ledig bedeutet, du bist eine erwachsene Person, du kannst deine Entscheidungen treffen, Gott respektiert deine Entscheidungen und du bist auch völlig dafür verantwortlich. Das ist Erwachsensein. Du bist nicht mehr ein Kind. Wir sollen die Gebundenen, eine gebundene Mensch, besonders in eine seelische Bindung, ist ein Mensch, der unter der Kontrolle eines anderen Menschen ist. Wenn wir Kinder sind, sind wir unter der Kontrolle unserer Eltern. Das ist für unsere eigene Sicherheit. Das ist notwendig für unser Wachstum, dass wir überhaupt lernen, uns unterzuordnen unter eine gottgegebene Autorität. Aber es kommt zu einem gewissen Punkt in das Leben von jedem Einzelnen, wo man auf seine eigenen Beine gestellt ist, wo man dann erwachsen ist. Und das bedeutet, dass die Gebundenen, die nie aus diesem Kindheitsgebundenheit herausgekommen sind, die sollen wir sagen, du bist frei und du bist ledig, du bist erwachsen, du stehst in deiner eigenen Verantwortung vor Gott. Das heißt aber auch, du hast keine Ausrede mehr. Du kannst dich nicht hinter den Rock deiner Mutti dich verstecken. Du kannst nicht sagen, oh, es ist seine Schuld oder oh, es ist ihre Schuld. Kannst du nicht mehr sagen, weil du vor Gott Eigenverantwortung trägst, aber du hast die Freiheit. Das ist Freiheit. Halleluja. Also das ist unsere Berufung. Wenn wir Gefangenschaften erkennen, Leute zu befreien, ob das dämonische Bindungen oder sonst was, das ist unsere Berufung. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Da hat Jesus aufgehört, als er in Nazareth in der Synagoge gepredigt hat. Er hat das gelesen aus Jesaja und dort hörte er auf. Dann sagte er, heute ist dieses Wort in deinen Ohren erfüllt. Übrigens am selben Tag, da ging er weiter und hat anders gemacht. Die Leute haben gesagt, ja, wer ist das denn? Das ist der Sohn Josefs, das ist der, wir kennen ihn. Wo hat er solche Worte? Und dann hat er weiter noch ein paar Sachen gesagt und dann waren sie so zornig, die haben ihn genommen zur Klippe, dort in Nazareth und die wollten ihm rüberschmeißen, die wollen ihm zerstören und töten. Das nur nebenbei. Aber hier, nach seinem Tod und Auferstehung, geht es weiter. Er verkündigt dieses gnädige Jahr des Herrn. Sagt, jetzt ist die Zeit, jetzt kommt zu mir, jetzt könnt ihr erlöst werden. Nach seinem Tod und Auferstehung, dann kam die restliche und einen Tag der Vergeltung unseres Herrn. Aber dann diese Vergeltung, wie das aussieht, ist auch sehr interessant und gehört auch zu unserer Berufung. Wir haben nicht nur dieses gnädige Jahr des Herrn, die wir verkündigen, sondern auch der Tag der Vergeltung unseres Gottes. Vergeltung gegen unsere Feinde. Wir haben Autorität über alle Macht des Finsternis. Amen. Wir stehen in einer Situation, wo wir auch jetzt offensiv den Königreich Gottes etablieren, überall dort, wo wir hingehen. Und wie schaut diese Vergeltung aus? Fand ich total interessant. Zu trösten aller Trauernden. Das ist unsere offensive Vergeltung. Zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen den Trauernden zu Zion. Zion ist Jerusalem. Zion ist Gottes Gegenwart. Das haben wir hier diese Wochenende getan. Wir haben die Trauernden zu Zion gebracht. Wozu? Dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung unseres Herrn. Halleluja. Das ist unsere Berufung, sage ich so locker. Ja, woher, wieso kannst du das sagen? Das ist doch die Berufung Jesu. Aber das ist unsere Berufung. Und das will ich uns auch biblisch belegen, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass das deine Berufung ist. Du kannst immer wieder herkommen und sagen, Herr, was soll ich tun? Ja, lies es, es ist da. Ist es dein Wille, dass ich für die Kranken bete? Ja, lies es, es ist da. Amen. Das, was Jesus getan hat. Lass uns mal Johannes 14 noch einmal aufschlagen. Wahrlich, wahrlich, die Wahrheit sagt, wahrlich, wahrlich, dreimal bestätigt, bombenfest in alle Ewigkeit. Wahrlich, wahrlich, sage ich euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Der wird die Werke auch tun. Nicht, er wird die Werke tun können, sondern er wird die Werke tun. Und wer wird die Werke tun? Wer an mich glaubt. Nicht die Großen, nicht nur Derek Prince, nicht nur Joan Hunter, nicht nur Kenneth Hagin, sondern jeder, der an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich getan habe, und größere Werke werdet ihr tun. Denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in den Sohn. Und dann wiederholt er sich und sagt, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also das ist Jesu Versprechen für uns, wir werden die Werke tun. Aber es geht noch weiter. Er nimmt uns alle Ausrede. Wir haben überhaupt keine Ausrede mehr. Halleluja. Wo fange ich an? Ich fange einfach an, das ist dieses Gebet Jesu zu seinem Vater in Johannes 17. Also ihr solltet wirklich das Ganze lesen. Das ist so, so kostbar. Jesus gibt uns hier Einsicht in diese tiefe, innige Beziehung zwischen ihm und seinem Vater im Himmel. Ich denke, ich lese ab Vers 11. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt, und keine von ihnen ist verloren, außer den Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor den Bösen. Meinst du, dass wir bewahrt sind vor den Bösen? Meinst du, dass Gott ein Gebet seines Sohnes gehört und erhört hat? Wir sind bewahrt. Wir stehen unter einer mächtigen Bewahrung. Das ist enorm. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Alles okay? Und jetzt hier kommt's in dem nächsten Vers. Erstens einmal, lass mich das wiederholen. Er sagte, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Halleluja, es geht immer wieder zurück auf sein Wort. Amen. Und dann sagt er in Vers 18, wie du mich gesandt hast, so in die Welt, so sende ich sie in die Welt. Genauso wie du mich gesandt hast, Vater, so sende ich sie. Wie hat Gott Jesus gesandt? Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir und er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Das ist ein Wort, ein prophetisches Wort für Jesus. Und so, genauso wie Gott ihm gesandt hat, so sendet er uns. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Und jetzt hier ist es, Leute. Hier wird uns alle Ausrede genommen. Ich bitte aber nicht allein für sie, spricht die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Jeder Mensch, der wiedergeboren ist, der Jesus angenommen hat, wer das Evangelium gehört hat und sein Ja dazu gegeben hat und Jesus als seinen Herr und Heiland in sein Herz eingeladen hat, gilt dieses Wort. Und es gibt einen Grund. Ich lese das noch einmal, das ist Vers 20. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. So ist es bombenfest, biblisch fundiert, was unsere Berufung ist. Da brauchen wir nicht lang rumzufragen. Wir brauchen auch nicht lang rumzufragen, ob Gott möchte, dass wir das tun, was Jesus getan hat. Sollen wir für Kranken beten? Natürlich sollen wir für Kranken beten. Sollen wir Dämonen austreiben? Natürlich sollen wir Dämonen austreiben. Sollen wir Stürme stillen? Natürlich sollen wir Stürme stillen. Seht ihr, es sind keine Grenzen. Das, was er getan hat, war für uns beispielhaft Zeichen des Königreiches. Denn in Johannes 14 sagt er, in dem Vers bevor 12, sagt er, Leute, wenn ihr mich nicht glaubt, dann glaubt mindestens an die Werke, die ich tue. Mindestens. Schau die Werke an. Mindestens. Also die Werke sind das Mindeste. Wenn sie unsere Wörter nicht glauben, wenn wir sagen, Jesus ist für dich gestorben und du kannst ihn persönlich kennen, dann sollen sie mindestens glauben an die Werke, die wir tun. Das heißt, dies sollen die Zeichen sein, die uns folgen in unserer ganz normalen Wandel im Herrn. Also wenn du jetzt noch nicht für Kranke betest, dann fang doch an. Was kann da schieflaufen? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Noch schlimmer ist, dass du nichts magst. Nichts Offensichtliches, denn passieren tut es immer, tut immer was. Amen. Die Menschen werden so tief berührt, dass du überhaupt an ihnen gedacht hast. Das ist irgendetwas ganz anders und ganz Komisches. Und dass du gleich daherkommst mit einem Gebet, wer macht das denn? Nicht mit einem Aspirin oder so. Ich meine, nimm dein Aspirin doch mit, das hilft auch. Aber ich gebe Gott gerne immer die erste Chance. Okay, ich möchte euch mit einer... Ja, das geht noch. Oh, Glory. Lass uns mal Galater 2 aufschlagen. Ich möchte euch mit einer biblischen Meditation lassen. Okay? Es ist nicht so, dass wir uns unsere Beine kreuzen und hinsitzen und so und machen. Das ist nicht das, was ich meine. sondern wenn ich über biblische Meditation rede, dann ist das mehr, du hast eine Schriftstelle, Gott macht irgendwas lebendig für dich und statt dass du einmal durchliest, du liest es mehrmal durch. Du machst es mehrmal durch, du lässt es einfach in dich hinein eindringen, dass es seinen Wirken hat. Und eine Stelle, was viele Bibelstellen bedürfen einfach sowas, weil die sind auf Anhieb nicht so leicht zu verstehen. Und hier in Galater 2, 20, also 19b, 20, hier in dieser Bibel, da heißt es, ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Okay? Habt ihr es kapiert? Wirklich kapiert? Versuchen wir es nochmal. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Das hat ja Auswirkungen. Denn einer, der gekreuzigt ist, ist tot, oder? Oder am Sterben. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Dennoch lebe ich. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Aber ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus, der Auferstandene, der lebt in mir. Aber ich lebe. Und das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Er gab sein Leben für mich, auf das ich lebe, aber nicht ganz ich, sondern er, der in mir lebt. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Ich bin eigentlich tot, mein Ich, mein alter Ich. Ja, ist jemand in Christus, da ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist was Neues geworden. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Eigentlich bin ich tot, aber doch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und das Leben, was ich jetzt im Fleisch lebe, also dieses physische Leben Tag für Tag, lebe ich nun, weil ich tot bin, aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Eigentlich ist mein altes Ich nur noch eine Leiche. Könnt ihr das nachvollziehen? Und das Leben, was ich jetzt lebe, lebe ich aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Das heißt, mein Leben hat einen Fokus, der nicht mehr auf das Alte ist, sondern auf das Neue. Gott hat mich ganz neu ausgerichtet. Und dann muss ich mir Fragen stellen, denn ich bin mit Jesus gekreuzigt, aber ich lebe doch. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Ist das zu viel? Kommt ihr noch mit? Jesus lebt in mir. Und das Leben, was ich jetzt lebe, ist nicht mehr so auf das Alte konzentriert, sondern ich habe eine ganz andere Ausrichtung hier. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, wie viel Zeit verbringe ich in den Versuch, diese Leiche aufzupäppeln? Wie viel Raum gebe ich noch Beleidigung? Meinen Ego, meines altes Ich, meinen Stolz. Wie viel Raum gebe ich diese Dinge? Weil das sind die Dinge, die zu dieser Leiche gehören. Zu dieser Ausrichtung gehört der Bergpredigt. Dass wenn ich nur mich ärgere, dass ich in Gefahr des Gerichts bin. Wenn ich es wagen würde, ein Geschwister ein Narr zu nennen, bin ich in Gefahr des Gerichts. Ein Narr? Ich hätte viel schlimmere Wörter. Du auch. Wer sagt zu jemandem, wenn du dich wirklich ärgerst, du Narr? Das sind Sachen der Leiche. Was soll ich tun? Ich soll segnen. Amen. Und die schlimmere Wörter, die ihr habt, könnt ihr eh von Haus aus wegschmeißen. Ne? Denn ich bin mit Jesus gekreuzigt. Aber dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Wo ist Gottes Königreich? Hier. Wer lebt in mir? Jesus lebt in mir. Was will Jesus tun? Er will sein Volk dienen. Er will Heilung bringen. Er will Menschen erlösen. Er will sein Leben hingeben. Er will alles geben, damit Menschen in sein Königreich hineinkommen. Und das hat er in uns investiert. Deswegen sind wir mit Jesus gekreuzigt. Sind wir eins mit ihm in seinem Tod, so werden wir eins mit ihm sein in seiner Auferstehung. Wisst ihr nicht, dass wenn ihr getauft worden seid, dann seid ihr identifiziert mit ihm in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist einfach vergangen. Also wann, da gehst du vorwärts im Herrn, sagst, ja Herr, wir gehen jetzt voran, Halleluja, Amen. Und dann ist diese Leiche um dein Bein herum und oh Mann, lass die Leiche liegen. Wir haben die Fähigkeit als Christen so anders zu reagieren als diese Welt. Amen. Wie reagieren wir auf Beleidigung? Vergebung. Machen wir das? Wie oft müssen wir wieder von die Bitterkeit ablegen? Lass der Sonne nicht runtergehen auf deinen Zorn. Das klingt wie ein alltägliches Rezept für mich irgendwie. Und Jesus sagt, Leute, du bist doch gekreuzigt. Lass diese Leiche einfach liegen und komm mit mir. Lass uns mal deine Welt verändern miteinander. Statt dass wir es zulassen, dass diese Welt uns immer wieder zurückzieht, immer wieder runterbringt, immer wieder eine Beleidigung. Und ach, wie, warum kann es sich nicht ändern? Warum kann sie sich nicht ändern? Das war so genial. Einfach zu verstehen, wer wir sind in Christus, ist so eine Herausforderung für uns als Menschen. Es ist total gegen unsere menschliche Natur. Amen. Es ist gut so. Aber wir müssen es wahrnehmen, wir müssen es anerkennen und wir müssen es wissen. Deswegen Hausaufgabe. Galater 2, 19b und 20. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich. Und es dauert, oder? Merkst du? Wenn ich das jetzt sage, hat es eine andere Bedeutung als das erste Mal, wo ich das gesagt habe. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich, sondern Jesus lebt in mir. Und dieses Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich jetzt aus dem Glauben an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Ein ganz, ganz anderer Wandel. Ganz, ganz andere Richtung. Ganz andere Reaktionen. Oh Gott, hilf uns, dass wir das irgendwie verstehen und erfassen und die Höhe, Tiefe, Weite, Breite, deine Liebe verstehen, deine Liebe, der über allen Vernunft ist, Herr, dass wir das begreifen. Ihr wisst, wir können mehr begreifen, als wir verstehen können. Amen. Weil Gott ist unbegreiflich. Wir können ihn nicht intellektuell erfassen, aber wir können ihn begreifen. Wir können ihn kennen. Wir können wissen, dass er ist, wie er ist. Aber unser Teil ist Glaube an ihn, der mich liebt und sich für mich gab. Das ist ein tiefes Vertrauen, dass wenn ich hier über die Klippe steige, dort in das Ungewissen, in den Bereich des Glaubens, dass ich wissen kann, ja, seine Hand ist da und er wird mich halten. Es wird funktionieren. Warum? Weil ich das verstehe? Nee, keineswegs. weil es da geschrieben steht. Herr, weil du es sagst, so ist es. Ich bin mit Jesus gekreuzigt, dennoch lebe ich. Aber nun nicht ich. Jesus lebt in mir. Jesus, entweder du bist da oder nicht. Und wenn es nicht ist, dann knallen wir gegen die Wand. Wie oft haben wir das in den guten alten Tagen gespürt, als wir hinter den eisernen Vorhang gingen. Herr, wenn du die Augen nicht blendest, dann sind wir hin. Herr, wenn du nicht diesen Türen aufmachst, dann ist es für uns vorbei. Und der hat uns gezeigt, immer und immer und immer wieder, dass er treu ist. Der ist einfach treu seines Wortes. Und das möchte ich einfach mit euch lassen. Nehmt euch doch die Bibelstellen. Nehmt euch Jesaja 61 und lass es zu einer Meditation werden für dich. Benutze es. Nimm dir eine Stunde. Stell dir vor, eine Stunde auf eine Bibelstelle, wenn das reicht. Und lass es mehrmals einfach über dich waschen. Denn Gott öffnet auch dein Verstand. Der gibt dir erleuchtende Augen des Herzens. Er gibt dir seinen Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit dass du ihn besser kennst. Das ist sein Ziel. Und das macht er. Aber wir müssen dieses suchende Herz haben. Das müssen wir mitbringen. Das ist das Kauf und Esst ohne Geld. Und so das Kaufen ist diese Investition, die wir machen, wo wir ihm suchen, wo wir sagen, Herr, ich will sehen, ich will verstehen, hilf mir, Heiliger Geist. Und öffne du mir diese Schriftstelle. Und dann macht er das. Okay? Halleluja. Ich denke, ich habe fertig. Ich danke euch sehr. Wir sind wirklich froh, dass wir hier sein dürften. Ich denke, ich übergebe es dir. Ich sage euch nur herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Ich habe mich riesig gefreut. Und ihr seid ganz, ganz kostbare und tolle Leute.